Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Ralf Beiderkellen.
Ich wollte Sie nur erschrecken. Es war natürlich Hebräisch und ich bin ein Sadist.
Gestern vor 100 Jahren wurde der Satiriker Ephraim Kishon geboren. Der Spaß, den er sich zu Beginn seiner Lesung in der Berliner Urania im März 1972 erlaubte, war bezeichnend für sein Verhältnis zum deutschen Publikum. Das resultierte zum einen aus seiner Herkunft. Am 23. August 1924 in Budapest geboren, erlebte Ferenc Hoffmann, so Kishons bürgerlicher Name, als Sohn einer jüdischen Familie den sich verstärkenden und schließlich tödlichen Antisemitismus. 1944 wurde er in ein Arbeitslager deportiert. Auf dem Weg in ein Konzentrationslager in Polen gelang ihm die Flucht aus dem Gefangenentransport. Zur jüngeren deutschen Vergangenheit hatte er also, vorsichtig gesagt, ein schwieriges Verhältnis. Auf der anderen Seite verkauften sich seine Bücher nirgends so gut wie hierzulande. Die Frage, warum er gerade in Westdeutschland so gut ankommt, beantwortete er auf der Frankfurter Buchmesse 1976 so.
Erst, ich glaube, dass diese Art von Literatur, diese agonisierende Art, was satirische oder humoristische Kurzgeschichte heißt, ist hier in dieser Region geboren. Nicht eben hier in Frankfurt, sondern sagen wir in Tschechoslowakei oder Ungarn, Wien. Da sind ja auch die größten Meister gekommen von diese, ja, Erich Kästner und Roda Roda und Polgar und Tucholsky und Čapek und so weiter. Deswegen hier ist es bekannt und ist eine Tradition von dieser Art von Humor. Zweitens, ich habe einen genialen Übersetzer, der Professor Thorberg, Friedrich Thorberg, der auch mein Freund ist. Und er hat schon 16 Bücher von mir.
Er hat alle Ihre Bücher, die hier vorliegen, ja, übersetzt. Ja.
Und drittens, vielleicht sind diese Bücher nicht so schlecht auch.
Zurück zu Kishons Vita. Kurz vor der Befreiung durch die sowjetische Armee ging er zurück nach Budapest, wo er sich in einem Keller versteckte. Bei Kriegsende geriet er in russische Gefangenschaft, aus der er abermals entkam. Nun hatte er auf die sowjetischen Besatzer seiner Heimat auch keine Lust mehr und floh über Bratislava, Prag und Wien 1949 nach Israel. Auf diesem Weg wurde aus Ferenc Hoffmann schließlich Ephraim Kishon. In Israel baute er sein schriftstellerisches Talent, mit dem er bereits als Schüler aufgefallen war, weiter aus. 1959 wählte die New York Times seine Satirensammlung »Drehen Sie sich um, Frau Loth« zum Buch des Monats. 1971 landete er dann mit der Satire, dem Hörspiel und dem Film »Der Blaumilchkanal« seinen größten Erfolg. Das Gros seines humoristischen Werkes bestand aus satirisch überhöhten Beobachtungen des israelischen Alltags, die oft einen Dreh ins Absurde bekamen. Vermutlich war er in Deutschland auch deshalb so beliebt, weil er die Israelis im Allgemeinen und die Juden im Besonderen als normale Menschen mit Schwächen und Fehlern darstellte. Zur Einstimmung auf das Interview, das wir gleich in voller Länge hören werden, hier noch eine Kostprobe von Kishons Humor.
Ich wollte eigentlich über das Verkehr sprechen. Ich weiß nicht, wie es ist in Berlin. Wahrscheinlich, das ist dieselbe Lage in der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ob Sie auch Parkhäuser haben. Wissen Sie, wo man so spiralisch zum Himmel fährt, keinen Platz findet und zurückkommt. Ja. Bei uns das einzige Unterschied, wir haben alles, was Sie haben, das ist ein bisschen kleiner. Also in unseren Parkhäusern, wenn ein guter Tel Aviver Staatsbürger ein Platz findet, er verlässt es nie. Wir haben auch natürlich andere Möglichkeiten, zum Beispiel mit Autobus zu fahren. Aber das ist sehr schwer in Israel, weil wir nehmen es noch ernst. Eigentlich, wir haben es erfunden, ich weiß nicht, wie viel der Gebot, Das ehre deine Vater und deine Mutter, deinen Großvater und Großmutter. Und wie ich gesagt habe, wir nehmen es ernst. Deswegen niemand unter 60 in unser Autobus sitzen kann. Das heißt, wenn jemand unter 60 sitzt, dann sofort hört er Bemerkungen, ein junger Mann, warum steht er nicht auf, wenn andere Leute stehen und so weiter. Und ein Freund von mir, eigentlich mein bester Freund, ein Karikaturist, einmal ist mit Autobus gefahren. Warum ist er mit Autobus gefahren? Weil sein Auto natürlich war in Garage und hat sich sehr gut sitzend gefühlt. Und er hat die Bemerkungen gehört, hat es so gemacht, als ob er es nicht gehört habe. Und da war es immer schärfer und schärfer. Junger Mann, sieht er nicht, hat keine Augen, schläft ein. Hier sind alte Leute, soll er aufstehen? No. Er ist sitzen geblieben. Und dann jemand, der nicht genug alt, sondern auch genug stark war, ist zu ihm gekommen, hat ihn aufgehoben und sich statt ihm gesetzt. Und dann hat mein guter Freund die sizilianische Verteidigung geübt. Was heißt, er ist hinkend ausgegangen. Hinkend hat sein Fuß so schwer gezogen. Die Leute haben gesehen, dass er ein Invalid ist. Ja? Und haben gesehen, was haben wir gesagt? Nehmen Sie meinen Platz, bitte sehr, meinen Platz, bitte sehr. Aber mein Freund, ist mit einem Gesicht von einem Martyr abgestiegen, aber er hat über die Treppe gestolpert und seinen Fuß gebrochen. Und seither ist er religiös.
Und nun, da wir uns ins komische Universum von Ephraim Kishon eingehört haben, das Fundstück der Woche. Im Archiv des RIAS habe ich ein ungeschnittenes Interview mit dem Moderator John Hendrick aus dem Jahr 1976 gefunden. Ungeschnitten bedeutet hier, dass die angesagte Musik fehlt und auch sämtliche Kommunikation mit den Technikerinnen noch auf dem Band sind. Der Anfang verläuft ein wenig zäh. John Hendrick war nicht als der schlagfertigste Moderator bekannt. Im Gegensatz zu vielen deutschen Moderatoren konnte er mit Kishon aber ein Interview auf Augenhöhe führen, da auch er ein emigrierter Jude war. Noch ein kleiner Hinweis, Hendrick sagt beharrlich satirisch. Dabei handelt es sich um eine veraltete Form des Wortes satirisch. Vorhang auf für Ephraim Kishon im RIAS am 9. März 1976.
Gut. Nicht einschlafen.
Nein. Ja, Ephraim Kishon, ein Name, den eigentlich die ganze Welt kennt durch ihre Bücher. Aber die wenigsten Leute wissen, dass sie, natürlich in Israel und jetzt auch in Deutschland, dass sie auch Theaterstücke schreiben. Hier in Berlin haben sie ein Stück rausgebracht und das heißt...
Es war die Lerche.
Es war die Lerche. Und das haben sie uraufgeführt in Israel, ne?
Im Nationaltheater von Israel. Genau. Dieselbe Schauspieler, die es hier in Berlin vorführen.
Ja, und diese Schauspieler sind... deutscher Herkunft, oder?
Ja, ein ist hier in Deutschland geboren, der zweite hat deutsche Eltern.
Ja.
Sie sprechen fließend Deutsch.
Ja. Ist das Ihre erste Inszenierung eigentlich gewesen hier in Berlin?
In Berlin, ja.
Und überhaupt in Deutschland?
Nein, nein, ich habe schon einige Mal in Deutschland inszeniert. Eigentlich seit 15 Jahren, ich inszeniere alle Erstaufführungen von meinen Theaterstücken.
Und das ist wahrscheinlich das, was Ihnen am meisten am Herzen liegt, Theaterstücke zu schreiben oder die Bücher?
Wie soll ich Ihnen sagen, die Bücher sind für Ewigkeit. Also wenn ich meine Bücherregale anschaue und diese lange Reihe von Büchern in so viele Sprachen anschaue, da habe ich eine außerordentliche Genugtuung davon. Das heißt, dass mein Leben ist doch nicht ohne nichts weggelaufen. Ja. Etwas lasse ich doch zurück. Also das ist eine große Freude. Und man kann sagen, dass die Bücher sind noch immer für mich das Wichtigste. Aber ich habe nicht gerne Bücher zu schreiben und ich habe sehr gerne Theaterstücke zu inszenieren.
Ah ja. Und Sie haben selber ein Theater gehabt in Israel oder haben es noch?
Nein, Gott sei Dank, ich habe es aufgegeben rechtzeitig. Aber ich habe 4 Jahre lang eine sogenannte Kleinkunstbühne gehabt, zusammen mit der ziemlich bekannten Schauspieler Topol.
Topol, ja.
Topol. Mit wem ich auch 2 Filme gedreht habe und das war unsere Vorsitzung. Er war in dem militärischen Theater, wo ich in meinem Militärdienst manchmal mitarbeite.
Ja.
Und dort ist diese Freundschaft begonnen. Und dann haben wir 4 Jahre lang sehr erfolgreiche Theater gehabt. Und haben wir gesagt, jetzt muss man aufhören, bevor wir beginnen heruntergehen und pleite sein.
Topol übrigens hat ja diesen großen Erfolg in Amerika in Anna Tefka gehabt.
Ja, er hat auch den Film, dem Hauptrolle gespielt.
Ja, ja. Ja. Nun, wie ist es mit Musik? Sie haben mir gesagt, dass Sie, an sich sind Sie kein Jazz-Fan und Sie sind auch kein Fan für populäre Musik.
Das habe ich nicht gesagt. Nein. Ich habe gesagt, dass ich bin ebenso großer Fan für klassische und ernste Musik. Mhm. Erst weil ich auch schon nicht ein so junger Pop-Tänzer bin. Zweitens, meine Frau ist eine Klavierkünstlerin, die hat die Juilliard-Hochschule
in New York
besucht und noch immer höre ich manchmal entweder wunderbare Konzerte zu Hause oder unausstehliche Übungen von Klavier.
Die inspirieren Sie also beim Schreiben nicht, die Übungen?
Ja, es inspiriert mich, über diese Sachen Satiren zu schreiben, ja.
Ja.
Aber ich manchmal schreibe im Nacht. Hm. Und ich habe gehört, dass diese Anekdote oder was, dass Schiller könnte nicht schreiben, ohne verrottene Apfel zu riechen oder ich weiß nicht. Bei mir ist so etwas nicht existierend, aber manchmal schreibe ich und im Hintergrund spiele klassische Musik von Tape-Recorder oder von Grammophon.
Ja.
Sehr leisig natürlich, dass meine Kinder noch schlafen können. Und manchmal Chopin. Der hat einen besonderen Einfluss auf mich. Ich muss einmal zum Psychiater gehen. Ich weiß nicht, warum.
Wieso? Also Chopin, kann ich mir vorstellen, dass der sehr beeinflussend sein kann mit seiner Musik. Wagner würde ihn wahrscheinlich nicht viel nützen.
Nur für Kriegsgeschichte Berichte zu schreiben. Aber Chopin hat, er ist sehr melodisch, sentimentalisch und bringt man zu, wie soll ich sagen, Empfindlichkeit.
Ja.
Ja, besonders der erste Klavierkonzert, was ich schon wahrscheinlich 1000 Mal gehört habe. Und ich kenne schon alle Klavierspieler in diese wunderbare Stück. Und Rubinstein ist mein Liebling. Auch seine Balladen sind wunderbar.
Ja, da können wir jetzt mal vielleicht können wir sie in die richtige Stimmung versetzen und etwas Chopin spielen. Ja, nun, was halten Sie von Musical in Israel? Haben Sie dafür irgendein Interesse oder sind Sie interessiert, mal ein Musical zu schreiben?
Ich muss Sie enttäuschen. Auch das Stück, was man hier vorführt, ist ein kleines Musical.
Ja.
Es war die Lehre. Das heißt, es ist eine Komödie mit Musik. Hm. Aber weil mein Hauptdarsteller eigentlich der beste Chansonnier von Israel ist, so, ich habe es ausgenutzt und es gibt einige nette Gesänge im Stück. Aber meinerseits natürlich, wenn Sie fragen, ein Satiriker, was ist seine Meinung über Musical, das kann nur ein großes Brüllen von Lachen sein. Ja, das ist das blödeste Form von Theater, was man vorstellen kann. Ja, wo Leute hinauskommen und ohne Grund beginnen zu singen. Ja, das ist wirklich eigenartig.
Ja, ist das Stück auch entsprechend oder schreiben Sie die entsprechenden Texte auch dazu? Ich meine die Texte zu den Liedern.
Ja, ich habe es auch geschrieben.
Und
ja.
Sind die auch satirisch, die Sie schreiben?
Ja, es sind auch satirische Lieder. Also der Musik ist nicht das wichtigste Form, sondern eigentlich der Grund dafür, welches ich gemacht habe. Weil ich habe 3 Hauptdarsteller, es war die Lerche und Shakespeare, Romeo und Julia.
Ja.
Aber jeder von diesen spielt einige Rollen. Und dass der Bühne nicht leer sein soll, während sie sich umziehen, jeder von diesen muss ein Lied singen, ja, um die Zeit gewinnen. Also das ist auch der Grund. Das ist ganz prosaisch, gar keine Ideologie ist hinter diesem.
Nicht, dass Sie ein begeisterter Musical-Mann werden könnten, nachdem Sie ja gesagt haben,
schauen Sie, ich schätze es. Es gibt Musicals, welche wunderbare Musik haben. Ich weiß nicht, The West End Story zum Beispiel.
Ja.
Es ist auch fast klassische Musik. Ich weiß nicht, wie wir Porgy and Bess definieren können, ob es eine Opera ist oder Operette oder was, aber das ist auch ein fantastisch Gute.
Ja, nun, so komisch kann ich mir, es ist natürlich komisch, wenn plötzlich einer anfängt, aus irgendeiner Situation heraus zu singen, aber gerade im Musical ist es doch nicht so. Wenn Sie heute eine Operette nehmen, ist es natürlich für die heutige Zeit etwas sehr komisch, obwohl es ein riesiges Publikum für Operette gibt.
Die Operetten sind wirklich der Weltrekord von dieser Art der Operetten. Und es immer erstaunt mich, dass es in Deutschland noch so große Erfolge sind.
Ja, ja.
Es ist keine Beleidigung für den deutschen Publikum. Ich bin einfach erstaunt. Ich muss es Ihnen erzählen, dass ich habe eigentlich eine klassische Operette immer geschrieben. Man hat nach dem Krieg in der israelischen großen Operettenhaus gibt es ein Stück, und ich glaube, der Rose von Istanbul.
Oder Rose von Istanbul, ja.
Istanbul. Wer hat es?
Leofal.
Ja, Leofal. Also das hat man vorgeführt und hat man die Probe begonnen, und in der letzten Minute hat man es bemerkt, dass sie keine dritte Akt haben. Es ist irgendwo verloren gegangen, die Akt, und sie könnten nicht eine richtige Kopie bekommen dafür.
Ja.
Und weil sie haben es bekommen, ich weiß nicht, von Frankreich, und dann ist es, sie könnten schon keinen Kontakt finden, und hat man von mir verlangt, soll ich in einem Tag beendigen diese. Also es gibt eine Version von der Rose von Istanbul, wo ich, ohne keine Ahnung zu haben, was der richtige Ende war, habe ich natürlich in der Richtung von der totalen Blödheit gegangen, und sehr schön, niemand hat es bemerkt, dass es beendet habe. Nur der Autor, wie gesagt, dreht sich in seinen Grab wahrscheinlich.
Auch der Komponist wahrscheinlich. Ja. Und ja, nun ist ja der Schriftsteller Kishon, schreibt ja nicht nur satirische Sachen. Ich nehme an, das ist erstens mal Spaß und etwas Kommerzialismus dabei. Denn Sie sind ja an sich ein ernster Mensch, nicht?
Ich glaube, zu ernst manchmal.
Ja. Und Sie haben auch entsprechende Bücher geschrieben.
Ja, ich habe verschiedene Arten von Büchern geschrieben, wovon nur ein Teil dem deutschen Publikum bekannt ist. Und das wollte ich eigentlich jetzt korrigieren. Damit so viele Leute sagen mir, wie ist es möglich, dass in Israel, der eigentlich seinen Lebenskampf führt jetzt, jemand, sich, der so abhängig ist von diesem Land und so viele Emotionen hat für dieses Land, schreibt über diese kleinen täglichen Sachen, die mit diesen großen tragischen Ereignissen nichts zu tun hat. Ich immer entschuldige mich und sage, dass vielleicht eben deswegen schreibe ich diese täglichen Sachen, weil man kann nicht fortwährend zu einem Volk, der Lebenskampf leistet, fortwährend über Sterben oder Leben sprechen, ja, über die Russen und die Araben, Amerikaner, so kann man nicht leben. Da muss man einmal auch über den Installateur etwas sagen.
Ja. Ja.
So, aber um meine Freunde im Welt zu beruhigen, was ich schreibe, auch außer diese, mein nächster Band, das heißt in Sachen Kain und Abel, das ist der Titel, ich gebe eine Reihe von Satiren, bittere politische Satiren, die ich in den letzten Zeiten geschrieben habe, mit passenden Kommentaren und Texte, welche überbrücken.
Ja.
Und da wird das deutsche Publikum vielleicht erst einmal einen Blick bekommen, was ich wirklich schreibe.
Wann kommt das Buch raus hier in Deutschland?
Das Buch musste eigentlich schon im Mai rauskommen, aber weil, wie sagt man es, unglücklicherweise mein letztes Buch, Familiengeschichte, noch immer auf dem ersten Platz der Bestsellerliste steht. Deswegen ist es eine Kamikaze, oder wie sagt man, eine Selbstmord, ja?
Ja.
Jetzt soll ich mit meinem neuen Buch kommen, sagt mein Verleger, ja? Und von erster Platz hinaus
drängen.
Sagt man drängen, bei Buch. Also das hängt an, wie schnell es heruntergehen wird.
Welches ist das Buch jetzt? Das,
Familiengeschichte.
Familiengeschichte. Nun, ich habe mir schon oft überlegt, Sie sind ja gebürtiger Ungar und sind von...
Nein, ich bin ein gebürtiger Jude.
Ja, ich meine, Sie sind in Ungarn geboren.
Ja, ich bin ein Jude, der in Ungarn geboren ist. Ja.
Und Sie haben ja früher aber nicht Hebräisch gesprochen, wie Sie noch in Ungarn waren.
Ich habe nicht gewusst, dass so eine Sprache existiert.
Ja, nee, worauf ich hinaus will, ist es denn für Sie schwer? Sie schreiben jetzt in Ivrit, in Hebräisch.
Ich schreibe Hebräisch seit 20 Jahren.
Also, Sie haben früher schon...
Ja, geschickt. Ich bin in Israel seit 27 Jahren. Ja.
Ja.
Und seit 20 Jahren schreibe ich nur Hebräisch.
Ah ja, das habe ich nicht gewusst. Ja, aber wollen wir doch nochmal auf Ihre humorvollen Bücher, auf Ihre Lustchenbücher zurückkommen.
Ja, das sind auch meine Kinder. Sind
Sie. Natürlich, das sind genauso Ihre Kinder wie die Ernsten, das ist mir ganz klar. Und diese vielen Situationen, die Sie beschreiben, diese wirklich außerordentlichen, außerordentlich komischen Situationen, die Sie beschreiben, wenn ich sie so sehe, ist es eigentlich schwer, mir vorzustellen, dass Sie dieser lustige Autor oder der Autor dieser lustigen, sehr, sehr komischen, satirischen Bücher sind.
Ja, ich immer verursache diese Enttäuschung.
Habe ich Ihnen gesagt? Keine Enttäuschung.
Nein, man erwartet von mir, dass ich ein Witzbold sein soll.
Nein.
Ich würde gerne sein, aber leider
Nein,
bin ich nicht.
Das erwartet man auch nicht. Außerdem ist bekannt zum Beispiel, dass Humoristen ja meistens sehr ernsthafte Menschen und ernsthafte Leute sind.
Ich würde nicht sagen ernsthaften, sie sind deprimierte Leute. Ich kenne fast alle 5 Humoristen, die noch existieren im Welt, ja. Mhm. Und alle sind außerordentlich deprimierte Leute.
Sind Sie deprimiert schon geboren?
Nein, ich bin so geboren. Alle sind so geboren. Ich weiß nicht warum, das ist eigentlich unlogisch, aber es ist ein Fakt.
Ja, aber in Ihrem Kopf geht es doch, aber Sie sprechen es nicht aus. Wenn Sie sich unterhalten, sind Sie ja, muss ich wieder darauf zurückkommen, sind Sie ja sehr ernst.
Normal.
Normal.
Sagen wir normal.
Ja, gut, normal.
Ja.
Aber dieser außergewöhnliche Sense of Humor, also dieser Humor, den Sie haben, den sammeln Sie doch nur in sich auf, um ihn niederzuschreiben. Aber Sie geben ihn sonst eigentlich gar nicht von sich.
Ich würde es nicht so definieren. Diese Kräfte sind drin, ja, irgendwo in meinen Zellen und in meinem Gehirn. Aber ich benutze es mehr professionell als in meinem Privatleben. Es kann manchmal vorkommen, dass ich Privatleben nicht plötzlich und unerwartet gut gelaunt bin. Und dann kann ich ebenso humorvoll sein als in meinem Schreiben. Aber in den Alltagen, ich kann außerordentlich ernst, schlecht gelaunt und in ausgesprochen deprimierter seelischer Zustand außerordentlich lustige und, wie Sie gesagt haben, komische Situationen es beschreiben. Ich bin manchmal selbst erstaunt, wie es möglich ist. Aber wahrscheinlich das ist, was ein professioneller Humorist wirklich, wie sagt man es, kennzeichnet.
Kennzeichnet,
dass er auch in solche seelische Zustände und in alle seelische Zustände Humor vorschreiben kann.
Jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Musik. Ja? Wie ist es gewesen? Haben Sie gleich mit einem satirischen Buch angefangen oder haben Sie erst ein ernstes Buch geschrieben?
Das war so, dass ich glaube, wenn man mich je fragen würde, eigentlich, wie bin ich ein Satiriker geworden, dann meine Antwort wird vielleicht überraschend sein, für eine Minute nur. Ich würde sagen, dass Adolf Hitler hat mich persönlich Satiriker gemacht. Ja, ich habe viele ernste Sachen geschrieben, bevor ich von dem Naziregime frei wurde. Wenn die Russen Ungarn erobert haben, dann waren die Deutschen aus. Ja. Und bis diese Periode, ich habe nie humoristische Sachen geschrieben. Aber ich habe die ganze Nazi-Periode als Kind und als junger Mann in Vernichtungslagern. Und das ist so eine andere
Sache. Sie meinen, es ist aus einem gewissen Galgenhumor heraus
entstanden? Nein, da ist ausgekommen, ich war in der letzten Phase des Krieges war ich in Budapest. Ich habe mich versteckt in einem Keller zwischen die zwei Armees, Deutsche. Und es war ein sogenannter Niemandsland. Und ich bin in einen Keller, habe mich versteckt, wo ich eigentlich nichts anderes gefunden habe, nur hunderte von Flaschen mit Tomatensaft. Und dass ich noch immer nicht ausstehen kann, ja, wegen dieser 6 Wochen, was ich dort verweilt habe. Und eine Menge von Papier und Bleistiften. Es war ein verlassenes Haus. Und weil ich gar nichts anderes machen könnte, habe ich mich gesetzt und einen außerordentlich guten satirischen Roman geschrieben über eine politische Bewegung gegen die Glatzköpfige. Ja. Und dieser Roman habe ich, ich war noch ein Kind und ich habe mir damit sofort einen der wichtigsten literarischen Preise von den Neuen Ungarn gewonnen und eigentlich das war entscheidend, dass ich Schriftsteller wurde. Aber wenn ich heute dieses Buch anschaue, ich bin erstaunt, wie könnte jemand ohne frühere Erfahrung so eine bittere, volle, satirische Humor schreiben. Ja? Wahrscheinlich ich würde während dieser Nazi-Periode nicht 2-3 Jahre älter, sondern 20 oder 30 Jahren. Also ich war zu jung bin ich alt geworden als ein Satiriker und so bin ich ein Satiriker geworden.
Die Situation, die Sie beschreiben oder über die Sie schreiben, sind das eigentlich persönliche Erlebnisse zum größten Teil? Oder sagen wir mal, etwas nur, was in diesen Büchern daran vorkommt, ist das ein Anstoß gewesen für ein ganzes Buch?
Ja, es fast nicht vorkommt, dass die Sachen so geschehen sind, wie ich es beschrieben habe, weil dann wäre es eine Reportage und keine Satire. Es ist immer ein Kern von Wahrheit, immer Wahrheit drin, persönliche Leben, politische Ereignisse, Weltanschauung, Kinder, Frauen, alles in Welt, Sterne, Gott. Ich habe auch mit Gott einmal eine Besprechung geschrieben. Und ich kann Ihnen keine Regel geben, wie ich diese Inspiration bekomme. Manchmal ist es persönliche Erfahrung. Manchmal jemand erzählt mir etwas, manchmal lese ich in der Zeitung oder manchmal ich lüge. Prachtvoll. Und nichts ist geschehen, nur ich habe es die ganze Sache erfunden.
Eben, ich wollte gerade sagen, Lügen ist gar nicht der richtige Ausdruck. Sie haben es erfunden einfach.
Ich sage es Lügen, weil das ist die Wahrheit. Eigentlich, je besser man lügt, desto besser Schriftsteller ist man. Was macht ein Schriftsteller? Er kann ungeschehene Sachen, die nie stattgefunden haben, er kann so realistisch beschreiben, dass man den Eindruck hat, dass es wirklich geschehen ist. Deswegen würde ich sagen, es ist ein besonderer Talent für Lügen. Und der satirische Schriftsteller hat noch etwas dazu. Ja? Er lügt bis zum Absurd. Ja? Ja, bei ihm geht es in der Richtung der Realität und
Wahrheit.
Die Wahrheit geht er. Ja, aber er geht viel, viel über den Realität. Nur die Richtung ist richtig. Ja. Aber dann, er geht bis zum Absurd. Und das macht es so komisch. Ja.
Nehmen wir doch mal so etwas wie, wir haben schon mal darüber gesprochen, über den Blaumilchkanal, der ja auch verfilmt worden ist. Mhm. Diese Entwicklung von einem Menschen, der also eine ganze Stadt nachher durcheinander bringt, die ist aber noch nicht in Ihrem Kopf fertig, wenn Sie sich hinsetzen. Ich meine, so fertig, wie Sie sie nachher schreiben.
Na, das ist wieder ein Kern, ist irgendwo geboren mit dem Garage von außen. Ja, ein Kompressor. Und die Entwicklung kommt während Jahren. Ich mache auch manchmal eine fast wissenschaftliche oder sagen wir mechanische Arbeit. Das heißt, ich schreibe eine Kurzgeschichte. Von der Kurzgeschichte habe ich geschrieben zum Beispiel ein Hörspiel, womit ich den, wie sagt man es, Italienpreis gewonnen habe. Mhm. Da habe ich von dem Hörspiel ein kleines Theaterstückchen geschrieben und davon ein ganzabendiger Film. Also diese Entwicklung geht in mich selbst und auch auf Papier und auf Bühne. Es ist nicht so leicht, diese Sachen entwickeln sich. Mein letztes Stück jetzt in Berlin. Ich habe es, Sie werden mir nicht glauben, ungefähr 10 Jahre lang in mich gehabt und immer gesagt, es kommt, es kommt, es kommt. Und einen Tag habe ich gesagt, jetzt bin ich fertig. Ich bin nicht bereit und reif dafür, es zu schreiben. Aber dieser Prozess kann man fast nicht forcieren.
Sind Sie eigentlich immer von sich überzeugt gewesen? Haben Sie an sich geglaubt als Schriftsteller?
Das ist eine provokative Frage, worauf man entweder mit unerhörter, wie sagt man, Eingebildetheit antworten kann, oder man muss heuchlerisch lügen. Ja? Also was soll ich jetzt machen?
Dann geben Sie mir 2 Antworten.
Ja, erste Antwort ist, dass ich bin nicht, nein, die Wahrheit ist eine absolut widersprüchliche Lage, welche wahrscheinlich nicht nur bei mir vorkommt als Schriftsteller. Dass von einer Seite, ich finde mich ein außerordentlich guter Schriftsteller zu sein und ich finde meine Erfolge in Weltliteratur nicht ein Zufall. Von anderer Seite, ich bin absolut unsicher an jeder einzelne Werk, was ich schreibe, ja, und ich korrigiere ohne Ende und bin voll mit Unsicherheit, bis es zum Druckerei kommt und auch nachdem. Man muss mich überzeugen, dass es wirklich gut ist. Das ist eine Seite von dem. Die andere Seite, wie ich gesagt habe, wenn ich durchschaue meine Lebenswerke, dann ich sage, der Mann kann schreiben, ohne Zweifel. Also das ist die Antwort.
Ja, lassen Sie sich beraten oder beeinflussen, sagen wir, von Ihrer immer erwähnten besten Ehefrau, die es überhaupt gibt. Liest die zuerst, wenn Sie ein Manuskript fertig haben?
Nein.
Nein.
Nein, ich habe es von ihr verlangt, es nicht zu lesen. Weil es ist so, dass ich eigentlich schreibe nur nach meinem eigenen Geschmack. Ich bin da der Richter. Hm. Ja, ich bin da höchste, wie sagt man, Autorität,
ja,
in dieser Beziehung. Ich schreibe für mich selbst. Ich schreibe nicht für den primitive Leser oder intellektuelle Leser oder ausländische Leser oder israelische Leser. Ich schreibe für mich selbst. Es muss mir gefallen. Und dann hoffen, dass es auch anderen gefällt. Mhm. Und wenn ich etwas schreibe und ich finde, dass es ist genug gut ist, zu drücken oder zu führen, und dann kommt meine Frau und sagt, das ist sehr schlecht, dann werde ich es doch drücken und vorführen, aber mit einem schlechten Gefühl. Da habe ich ihr vorgeschlagen, so wir ersparen diesen Prozess. Ja, sollst du mir sagen, eine Woche, nachdem es gedruckt hat, oder wenn es schon mich nicht so angeht.
Wenn Sie nichts mehr daran ändern können.
Und noch dazu, man kann eigentlich nicht nach einem individuellen Geschmack schreiben, weil dann wird man verrückt, ja. Ich kann von dieselben Tag hören von einem Buch oder einer Geschichte oder etwas, dass es war das Beste oder das Schlechteste, was ich geschrieben habe. Und ich schmeichle höflichst in beide Fälle, aber ich kann es nicht ernst nehmen. Da werde ich verrückt.
Und wenn ein Verleger Ihnen sagt, hören Sie zu, das Buch ist fabelhaft, aber da ist eine Stelle, die müssten Sie eventuell ändern. Würden Sie es akzeptieren?
Ja.
Ganz das gewiss. Machen Sie dann.
Ja, das da nicht nur Würde akzeptieren, ich akzeptiere es. Sie müssen wissen, dass meine Bücher in alle Sprachen ändern sich. Zum Beispiel jetzt dieses Buch in Sachen Kain und Abel, das erscheint zusammen in dieselben Zeit in Englisch und in Deutsch. Das englische Buch ist ganz anders als die deutsche Ausgabe. Wegen speziellen Gründen, ja. Die Mentalität von der englischen oder amerikanischen Leser ist ganz anders als die deutsche. Die Einstellung von einem Amerikaner zu Israel ist anders als die deutschen, wegen der Vergangenheit. Ja? Diese Sachen kann man nicht außer Betracht nehmen. Ja? Das muss man fühlen. Und deswegen sind diese Bücher ganz anders.
Haben Sie nur festgestellt, dass in irgendeinem Land Ihr Humor nicht so verstanden wird?
Das habe ich nicht verstanden.
Haben Sie festgestellt, dass in irgendeinem Lande Ihr Humor nicht so verstanden wird wie in anderen Ländern?
Ja, das kommt vor und dann meistens, man kann sagen, in alle Fälle. Das ist wegen der Übersetzung. Ja, es gibt einige Länder, wo mein Humor gar nicht durchgekommen ist, zum Beispiel Italien. Ich bin ein absoluter Fiasko in Italien. Aber zum Beispiel, ich bin ein großer Erfolg in Türkei. Ja, weil ich habe einen guten Übersetzer in Türkei und einen schlechten in Italien. Das kann man nicht helfen.
Also ja. Hängt es ja sehr viel vom Übersetzer ab.
Nein, nicht nur sehr viel, alles. Ja, es ist eigentlich eine überflüssige Frage, weil das sind dieselben Bücher. Ja, es gibt die englische Original, ja. Und das von dem englischen Original ist von Friedrich Thorberg zum Deutsch übertragen. Also das ist, wo hier entscheidend ist zum Beispiel, dass mein Freund, unser Freund, Friedrich Thorberg, ist ein so wunderbarer Schriftsteller selbst, ja, dass sein prachtvoller Stil macht mein Buch fast ein deutsches Buch. Ja, dass man es gar nicht fühlt, dass es Übersetzung ist. Und diese literarische Werte macht es wirklich eine solche Erfolg. Und das kann ich in anderen Sprachen nicht haben, weil es gibt nicht so viele solche Schriftsteller, wie er ist in Deutschen. Und wenn es gibt, sie übersetzen nicht. Die schreiben nur eigene Sachen. Thorberg schreibt auch nur seine eigenen Sachen. Aber bei mir ist das eine Liebesgeschichte, welche schon nach seiner Meinung zu lange dauert. Und er übersetzt mich schon seit 16 Jahren und 14 Bücher und Theaterstück, auch dieses Theaterstück im Hansa-Theater hat er übersetzt. Ich habe ihm einmal auch Ehe vorgeschlagen, sollen wir schon heiraten. Ja. Er hat mich zurückgewiesen, dass ich bin zu alt für ihn.
Ja, da wieder mal etwas Musik dazwischen. Ja, ich finde, wir sollten doch vielleicht nochmal zurückkommen, damit wir dann einen lustigen Schluss haben oder einen humorvollen Schluss haben.
Bitte sehr.
Und irgendein Buch oder irgendeine Begebenheit, worüber Sie selber lachen mussten und die Sie dann niedergeschrieben haben.
Soll ich Ihnen jetzt erzählen eine? Das fast geht nicht mehr. Wissen Sie, nimmt es auch was?
Ja, das schneiden wir trotzdem.
Es ist für mich außerordentlich schwer, humoristische Sache zu erzählen, weil ich habe eine eingeborene Aversion gegenüber Witze. Das ist ein Abfallprodukt von der Humor. Das ist, man muss nicht ein humorvoller Mann sein, um Witze zu erzählen. Man muss nur hören etwas und wie ein Grammophon oder ein Papagei es weiter erzählen. Ja? Und deswegen, obwohl ich fast alle Witze der Welt kenne, ja, deswegen, ich erzähle nie Witze, sondern es ist umgekehrt. Das ist schon eine komische Sache. Wenn man mich fragt, wer ist denn Humorist, dann sage ich, Humorist ist ein Mensch, dem man fortwährend Witze erzählt. Ja? Weil die Leute wollen mir beweisen, dass sie sind auch humorvoll. Und wie beweist man den Humor? Man erzählt Witze. Also ich kann niemanden treffen, dass in 2 Minuten ich nie die Frage, können Sie diese Witz? Ja? Dann sage ich ja, dann erzählt er mir. Ja, Witz natürlich. Und dann, weil ich den Struktur von allen Witze kenne, ja, ich verlange immer, sollen wir überspringen, die überflüssige Sachen, sofort zum Punkt. Sagen wir, Sie erzählen mir das in einem Rakete oder in einer Sputnik sind, wie es heißt, ich weiß nicht, fliegen ein Musulmane Kadi und eine katholische Priester oder wie sagt
Geistlicher, ja.
Geistlicher und eine jüdische Rabbi, ja. Und dann sage ich, beginnen wir mit der jüdischen Rabbi. Ja, sollen wir schon die ersten 2 überspringen, ja. Also ich bin nicht nur ein schlechter Witzerzähler, ich bin ein noch schlechter Zuhörer für Witze. Ja. Und ich lache nicht beim Ende.
Sie lachen nicht?
Nein, 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 das ist peinlich. Man erzählt einen Witz und ich sage, ja, schön.
Nun, aber wenn Sie etwas sehr Komisches selbst in Ihren Geschichten niedergeschrieben haben und Sie lesen sich nachher nochmal durch, lachen Sie manchmal?
wenn ich lache, das muss außerordentlich gut sein, aber es kommt vor.
Ja.
Es kommt manchmal vor, dass ich, es ist so urkomisch, Entschuldigung für diese Unbescheidenheit, aber wenn es urkomisch ist, dass ich selbst während des Schreibens lache, aber dann weiß ich, jetzt habe ich etwas sehr Komisches geschrieben. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe einmal eine Geschichte geschrieben, dass ich, wie ich 3 Regenschirme verloren habe. Und das war eine, ich habe während der ganzen Geschichte habe ich gelacht. Ich habe mich so beschämt darüber.
Dass Sie darüber gelacht
haben? Ja, ich da gelacht habe, aber ich war allein in dem Zimmer. Das ist so verrückt, ja. Ich erzähle mir selbst Witze und lache darüber. Ja. Ja. Also das Leben von einem Humorist ist voll mit Widersprüchen. Ja. Das ist ein Teil davon. Ja. Dass er kann lachen über, was er selbst schreibt.
Doch, das kann ich aber sehr gut verstehen, wenn Sie es als besonders, wenn es besonders komisch ist und Sie lesen es.
Sie müssen es wissen, das ist nicht eine vollkommen normale Sache. Wenn ein, sagen wir, ein großer Komiker bekommt ein Stück, welches voll mit Humor ist, dann wird er es mit einem ganz ernsten Gesicht durchlesen, bis zur letzten Zeile, dann wird es am Seite legen und sagen, es ist urkomisch. Aber nicht ein Schmeicheln, nicht ein Lachen.
Nun haben wir wieder etwas Musik noch. Ja, ich möchte eigentlich nur noch gerne erfahren, wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Sie bringen dieses Buch raus und ist es schon mal vorgekommen, dass Sie zur gleichen Zeit ein ernstes und ein satirisches Buch geschrieben.
Leider muss ich protestieren. Sie sagen ein ernstes oder ein satirisches
und
ein satirisches Buch. Ein satirisches Buch ist ein ernstes Buch. Ja, ich kann nicht etwas Ernsteres vorstellen als ein satirisches Roman oder ein satirisches Buch. Dass das Form ist etwas, wie soll ich sagen, nicht tragisches, sondern komisches. Da grenze ich so wirklich unsicher zwischen sie, dass man die größte Humor ist immer tragikomisch. Ja? Also ich habe nie das Gefühl, dass ich jetzt muss etwas Ernstes schreiben, weil ich in meiner Satire und der Humor etwas Unerstes geschrieben habe. Aber wenn die Ereignisse ernst sind, es gibt einige Ereignisse, worüber man nicht zu humoristisch schreiben kann. Ja? Dann natürlich ändere ich meinen Stil. Ich schreibe so. Aber in Allgemeinem, ich kann nicht auf viele Pferde reiten. Ja,
ja, ist da nicht eventuell ist so verstanden, dass es zum Teil gar nicht satirisch, sondern vielleicht zynisch ist?
Da ist es auch kein Widerspruch. Satire muss zynisch sein. Zynisch ist ein super realistische und materialistische Person, der anschaut diese heuchlerische Gesellschaft, ja, und sagt, alles, was ihr spricht, ist wurscht, ja. Was ihr denkt, ist etwas ganz anderes, ja. Was ihr wollt, ist etwas ganz anderes. Alles diese Lächeln und gute, Höflichkeit und alles, das ist Schmarrn, das ist gar nichts. Ja? Das, so denkt ein zynischer Person. Ein Satiriker schreibt es. Das ist das Unterschied.
Was, wie ich schon anfangs hier eben gesagt habe, wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Was tun Sie, wenn Sie jetzt fertig sind mit all diesen, mit der Inszenierung, mit, ich weiß ja nicht, ob Sie, wo Sie noch überall dieses Stück inszenieren, oder?
Nein, ich habe es, ich glaube, letzten Mal, ich ja schon 5. Mal habe ich es in dem Welt inszeniert und ich bin schon ein bisschen allergisch gegenüber diesem Stück.
Und gibt es ein neues, bald?
Sie müssen verstehen, ein neues Stück, das ist mindestens ein Jahr bei mir. Ja, wenn Sie mich fragen, nun was nun, ja, würde ich sagen, nichts. Nichts, ja. Ich will gesund bleiben.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Ja, ich habe schon, schauen Sie, ich habe schon zu viel geschrieben. Ich eigentlich musste aufhören zu schreiben. Aber wie wir gesehen haben beim Frank Sinatra und so weiter, man kann nicht aufhören. Man kann es nur erklären, dass ich aufhören werde. Ich habe nur in der deutschen Sprache, ja, 14 oder 15 satirische Bände, ja. Wenn ich heute aufhöre zu schreiben, dann bin ich noch immer der, wie sagt man, prolific,
Früchtetragende.
Ja, Früchtertragende. Ja,
tragende.
Tragende Satiriker. Je. Ja. Dass ich noch weiter schreibe, ist vielleicht schon überflüssig. Vielleicht habe ich immer das Gefühl, jetzt musste ich aufhören. Ja, wenn man der Höhepunkt ist.
Ja,
ja. Es wäre schön, aber dann kommt die zweite Frage und dann, was macht man? Ja.
Na, erstens mal können Sie ja nicht beurteilen, ob der Höhepunkt, ob es bereits der Höhepunkt ist. Und zweitens.
Ich spreche über Auflagen. Wenn Sie mir erlauben. Ja.
Ja. Und zweitens, wie Sie ja selber sagen, was machen Sie dann? Sie können ja das Schreiben doch nicht lassen. Oder wollen Sie dann nur für sich noch schreiben?
Und für mich schreiben kommt nicht in Frage. Hm. Das gehört auch der heuchlerische Sagen. Wer schreibt für sich selbst? Jeder schreibt für dem Gesellschaft, um beeinflussen den Gesellschaft und alle Vorteile haben, was man mit Schreiben haben kann. Das ist die Wahrheit. Es gibt keinen Schriftsteller, der nicht besser sein will. Ich kenne mindestens niemand. Ich kenne nur Schriftsteller, die nicht besser geworden sind, aber die nicht wollen, ich kenne es nicht. Also für mich selbst, ich hasse es. Ich habe fast nicht eine Zeile, welche nicht gedrückt oder vorgeführt wurde, weil ich schreibe ich nicht. Wenn mir jemand sagt, es kann sein, der größte Producer in Amerika oder der größte Theater im Welt, schreiben Sie etwas und dann werden wir sehen, dann ich schreibe nichts. Ich will es nicht sehen, nachdem, ja. Wenn ich nicht weiß, dass es gedruckt oder vorgeführt wird, ich schreibe für die Schubladen. Nicht. Jetzt kann man mich verachten dafür, aber so ist es.
Nun, sind Sie ein mutiger Schriftsteller?
Ja, ja. Von diesem Standpunkt aus, ich bin absolut fest und ich schreibe über alles im schärfesten Weg, über mich selbst auch.
Schreiben Sie?
Ja, ja, und ich glaube, ich habe keine Begrenzung. Keine Begrenzung.
Nicht in Satire eingewickelt, sondern Sie würden wirklich es so schreiben, wie Sie es denken.
Ja, und auch wenn es absolut unpopulär ist, da fühle ich, besonders in den Zeitungen, ich fühle es, dass es meine Pflicht ist, so zu machen. Wenn ich überzeugt bin über etwas, ich schreibe es in der schärfesten Form. Und wenn ich nicht noch schärfer bin, das ist der einzige Grund, ist, dass als professioneller Schriftsteller, ich kenne die Grenzen, wo der Publikum beginnt schon, wie sagt man, zurückgeschoben sein oder gedrängt sein oder von einem zu harten Stil.
Sie meinen, das Publikum in die Enge getrieben zu sein?
Ja, wenn man übergeht, wenn man zu overdoing, ja. dann es kann vorkommen, wenn man zu scharf ist, dann erreicht man weniger, als man in der Vision.
Ja, aber ist man dann, wenn Sie sagen, nun, Sie sind auf dem Höhepunkt angekommen, ist man da nicht eventuell dann schon so weit, dass man sagt, dass Sie doch gar keine Konzession machen und wirklich dem Publikum die Wahrheit mitteilen?
Oder ich mache es auch jetzt. Deswegen habe ich mein neues Buch, ist eine, wie soll ich sagen, ein Buch, weil in vielen Beziehungen ein schockierendes Buch ist. Ja? Ich schreibe dort Sachen, was die Menschheit gar nicht wissen will. Ich schreibe, dass eine bessere Generation kommt aus von einer kriegführende Nation als eine Nation, welche in Frieden lebt. Ich schreibe darüber, dass Atombombe ist der beste Freund von Israel. Ich schreibe darüber, dass wenn die Götter ein Volk bestrafen wollen, sie machen von diesem Volk ein Verbündeter von Amerika. Ja? Und ich schreibe Sachen, die einfach Blasphemie sind, verstehen Sie? Ich habe es ganz mit ruhig geschrieben, weil ich bin überzeugt davon. Ja, absolut unpopuläre Sache habe ich geschrieben und ich bin vorbereitet, dass ich von den Weltpresse eine große Angriffe davon bekommen werde, weil nach diesen süßen Geschichten ist jetzt eine solche bittere, unerwartete Reihe von Satiren gekommen, welche auch gegenüber mein eigenes Land geschrieben sind.
Nun, auf eins möchte ich nur noch zurückkommen. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben eine Unterhaltung mit Gott gehabt, ein Zwiegespräch.
Ich habe ein Interview geschrieben.
Ein Interview mit Gott
gehabt. Ja, ich habe nur geschrieben, dass Gott sagt mir, dass er die Religiöse nicht ausstehen kann. Aber das ist alles. Das.
Ja. Und das war die ganze
Also der Gott sagt, Sie halten mich zu dumm. Ja. Aber ich will das nicht weiter erzählen, weil ich werde die Sympathie von meiner Zuhörer vollkommen verlieren. Ich muss es zufügen, um es zu meiner schlechten Impression zu korrigieren, dass ich bin ein nicht religiöser Gläubiger, ja, totaler Gläubiger. Das heißt, für mich ein Atheist ist ein Idiot. Der glaubt, dass alles alles weiß und dass Gott existiert nicht. Natürlich Gott, weil wir wissen nicht, was es ist. Aber der glaubt, dass er alle Geheimnisse der Universum schon entdeckt hat, ist entweder ein Idiot oder ein sowjetischer Akademiker, was wahrscheinlich dieselbe ist.
Wie viel haben wir?
Wie? Sekunde, ich habe eine Frage, die mich...
Welches Buch hatte die höchste Auflage?
Nochmal den Satz, wir haben das nicht alles drauf.
Hm. Welches Buch hatte die höchste Auflage?
Die Antwort ist leider sehr enttäuschend. Mein erstes Buch, ja? Weil mein erstes Buch ist schon seit 16 Jahren verkauft, ja? Und deswegen hat es, das heißt, drehen Sie sich um, Frau Loth, das nur in Deutschland weit über 1 Million Auflage hat. Und im Welt, ich will es nicht erzählen, weil die Zuschauer oder die Zuhörer multiplizieren die Nummer von den Büchern sofort, um einem Einkommen zu wissen. Also,
schon aus steuerlichen Gründen.
Ja, nicht. Nein, aus steuerlichen Gründen bin ich absolut in Ordnung. Ja. Absolut in Ordnung. Ich zahle so viel Steuer, wie man es von mir verlangt, weil mein Land ist im Krieg. Ja? Also ich gebe mein Geld eigentlich für meine Familie. Ja? Was habe ich davon, wenn ich habe Geld, aber habe ich nicht mein Land. Ja? Also ich kaufe einige Flugzeuge.
Ja, daraufhin könnten wir... Augenblick mal, habt ihr jetzt eine Ahnung, wie viel lang wir sind? Ungefähr?
44.
Oh. Da könnten wir jetzt aufhören. Ne?
Ja, ein Abschlusssatz, ich schreibe.
Sie haben eine Stunde oder noch weniger?
Na, das können wir machen, wie wir wollen. 55 Minuten.
Aber mit der Musik wird es noch.
Das ist genug, ne?
Sie haben Musik mindestens noch 15 Minuten.
Ja. 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 Ephraim Kishon, eine sehr aufschlussreiche, eine sehr interessante Unterhaltung. Ich bin eigentlich fast froh, dass Sie gesagt haben, Sie wollen keine Witze erzählen und Sie wollen auch keine satirischen Anekdoten bringen. Ich fand es eigentlich viel hübscher und viel, möchte ich sagen, viel persönlicher, die ganze Geschichte. Und bedanke mich, freue mich, dass Sie hier gewesen sind. Wiedersehen.
Sie hörten den RIAS-Moderator John Hendrick im Gespräch mit dem israelischen Satiriker Ephraim Kishon. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Aus den Archiven. In der nächsten Folge unserer zeitlos-historischen Reihe geht es dann um die Lords, ihres Zeichens die dienstälteste Beatband Deutschlands. 1989 wurden sie vom ostdeutschen Jugendsender DT64 anlässlich einer Tour mit den Pudis interviewt. Natürlich können Sie sich auch weitere Sendungen aus unserer Reihe anhören, entweder in der kostenlosen Deutschlandfunk-App oder auf unserer Homepage unter Sendungen und Podcasts. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ralf Beiderkellen.